Guten Abend, meine Damen und Herren.
Es ist große Freude, weil wir eine neue Kassette einlegen mussten, denn die erste war nichts mehr. Das dürfen auch gerne die Kassettenhörer wissen, sodass vielleicht ich nicht mehr alles so ausführlich mache, aber es fehlen nur 5 Minuten. Und ich mache es jetzt kurz. Und es geht heute Abend also um Rudolf Steiners Leben als Grundlage der Anthroposophie. Ich habe schon gerade versucht, einen Überblick zu geben. Seine Lebensdaten 1861 bis 1925. Dann haben wir nachher auch noch mehr Platz für Rückfragen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Nun, Rudolf Steiner war schon früh geprägt von übersinnlichen Erfahrungen. Er hatte also immer den Materialismus abgelehnt. Und da sehen ja auch viele Menschen einen Unterschied, eine Gemeinsamkeit zum christlichen Glauben, was durchaus der Fall ist. Denn auch ein Christ weiß ja, dass es eine unsichtbare Welt gibt, Gott und die Engelwesen. Und dass eben das Stoffliche, Sichtbare nicht alles ist. Die Frage ist allerdings, ob hier sich das alles identisch findet. Nun, ich habe schon erwähnt, Rudolf Steiner berichtet in einem Vortrag vom 4.2.1913 von einem Schlüsselerlebnis, das er als Knabe hatte. Und das ist abgedruckt in den Briefen Band 1 von 1948, die Ausgabe Seite 10 folgende. Als 7- oder 8-jähriger Knabe saß er im Wartesaal des Potschacher Bahnhofs, wo sein Vater also Bahnbeamter war. Und diese Begegnung, die er da mit der jenseitigen Welt hatte, war nun Leitmotiv für sein weiteres Leben, wie er sagt. Also im Vortrag vom 4.2.13, daraus zitiere ich jetzt, wie er selber sich beschreibt. Er redet von der Ehrform, er beschreibt also den Knaben, aber er meint sich selber damit. Also jetzt Originaltext, Rudolf Steiner. Aber auch noch etwas anderes bot sich dem Knaben. Da saß er eines Tages in jedem Wartesaale ganz allein auf der Bank. In der einen Ecke war der Ofen, an einer vom Ofen abgelegenen Wand war eine Tür. In der Ecke, von welcher aus man zur Tür und zum Ofen schauen konnte, saß der Knabe. Der war dazumal noch sehr jung, und als er so da saß, tat sich die Türe auf. Er musste es natürlich finden, dass eine Persönlichkeit, eine Frauenspersönlichkeit, zur Türe hereintrat, die er früher nie gesehen hatte, die aber einem Familienglied außerordentlich ähnlich sah. Die Frauenspersönlichkeit ging zur Türe herein, ging bis in die Mitte der Stube, machte Gebärden und sprach auch Worte, die etwa in der folgenden Weise wiedergegeben werden können. Also sie sagte, versuche jetzt und später so viel du kannst für mich zu tun. Dann war sie noch eine Weile anwesend unter Gebärden, die nicht mehr aus der Seele verschwinden können, wenn man sie gesehen hat, ging zum Ofen hin und verschwand in den Ofen hinein. Nachdem nun einige Tage vergangen waren, sagt Rudolf Steiner weiter in dem Vortrag, und ein anderes Familienmitglied in der entsprechenden Weise vorbereitet worden war, stellte sich doch heraus, was geschehen war. An einem Orte, der für die Denkweise der Leute, um die es sich da handelte, recht weit von jenem Bahnhofe entfernt war, hatte sich in derselben Stunde, in welcher im Wartesaale dem kleinen Knaben die Gestalt erschienen war, ein sehr nahestehendes Familienglied selbst den Tod gegeben. Dieses Familienmitglied hatte der Knabe nie gesehen. Er hatte auch nie sonderlich viel von ihm gehört. Das Ereignis machte einen großen Eindruck, denn es ist jeder Zweifel darüber ausgeschlossen, dass es sich gehandelt hat um einen Besuch des Geistes der selbstgemordeten Persönlichkeit, die an den Knaben herangetreten war, um ihm aufzuerlegen, etwas für sie in der nächsten Zeit nach dem Tode zu tun. Und er schließt, nun wer so etwas in seiner frühen Kindheit erlebt und es nach seiner Seelenanlage zu verstehen suchen muss, der weiß von einem solchen Ereignisse an, wenn er es eben mit Bewusstsein erlebt, wie man in den geistigen Welten lebt. Und der Knabe lebte etwa von jenem Zeitpunkte ab mit den Geistern der Natur, die ja in einer solchen Gegend, also Niederösterreich, ganz besonders zu beobachten sind. Mit den schaffenden Wesenheiten hinter den Dingen, in derselben Weise, wie er die äußere Welt auf sich wirken ließ. Soweit Rudolf Steiner in den Briefen Band 1 über dieses frühe hellseherische Schlüsselerlebnis. Also er ging immer davon aus, es gibt also Geister, es ist ihm ja ein Geist erschienen, einer selbstgemordeten Tante als 7-8-jährigem Knaben. Nun, dieses wird im Lebensgang nicht wiedergegeben, weil es eine zu große Angriffsfläche wahrscheinlich geboten hätte für die Gegner, die ihn ohnehin des Spiritismus verdächtigten. Gerhard Wehr, sein Biograf, spricht hier von einem atavistischen Hellsehen, das in früheren Jahrhunderten weit verbreitet gewesen sei und als Erbstück der archaischen Menschheit gelten könne, ähnlich wie das kollektive Unbewusste von C.G. Jung. Jedenfalls beginnt nun keimhaft in ihm die Suche nach einem Weg, um in voller Aufnahme des aufklärerischen, naturwissenschaftlichen und technischen Denkens das Dasein der übersinnlichen Geistes- und Geisterwelt zu erforschen und in sie einzudringen. Erkenntnisse höherer Welten heißt eben auch Aufstieg in die geistigen und Geisterwelten für Rudolf Steiner. Nun, ich möchte doch auch immer gleich eine Wertung geben. Entschuldigen Sie, dass ich das immer gleich anschließe, damit wir die einzelnen Teile nicht vergessen. Welche Wertung dieses hellseherischen Erlebnisses ergibt sich aus christlich-biblischer Sicht? Wenn wir von der Wahrhaftigkeit des jungen Steiner einmal ausgehen, dass er das wirklich erlebt hat, dann handelt es sich um das Wiedergängerphänomen, das Ihnen vielleicht bekannt ist aus dem Spiritismus, eine Spukerscheinung von verstorbenen Persönlichkeiten. Oft beruhen solche Phänomene auf einer übersteigernden Fantasie und Einbildung der Betreffenden. Es gibt jedoch, wie christliche Okkultismusforscher sich einig sind, auch wirkliche, echte Phänomene. Zum Beispiel schreibt der Okkultismusexperte Dr. Kurt E. Koch: Wiedergänger können auch materialisierte Dämonenerscheinungen sein. Schon Luther wies darauf hin, dass Dämonen und böse Geister das Aussehen von Verstorbenen annehmen, um Lebende zu verführen. Soweit Kurt Koch in Bezug auf Luther. Meines Erachtens ist diese Erklärung auch im Falle des jungen Rudolf Steiner am naheliegendsten. Nicht die selbstgemordete Tante ist Rudolf Steiner erschienen, sondern ein Dämon, der ihn dazu aufforderte, für ihn zu wirken. Das heißt, Steiners Weg wird nun ein Weg in den Okkultismus hinein, zu dem er schon als 7-8-Jähriger die Schauenden Auftrag empfing. Die Bibel warnt nun allerdings vor jeder Art des Okkultismus und Spiritismus. Dieser steht im Widerspruch zum ersten Gebot, das uns auffordert, Gott allein die Ehre zu geben und keine anderen Mächte anzurufen oder ihnen zu vertrauen. 2. Mose 20, Vers 2 und 3. Praktiken wie Wahrsagen, Hellsehen, Totenbefragung und Astrologie werden von Gott abgelehnt. 3. Mose 19, 5. Mose 18 und viele weitere Stellen. Wer sich darauf einlässt, verfällt wie Saul, der König Saul, dem Gericht 1. Samuel 28. Wer etwas über die göttlichen Geheimnisse erfahren möchte, soll nicht Verstorbene befragen, sondern das Wort Gottes, so etwa in der Erzählung vom reichen Mann und armen Lazarus, Lukas 16 nachzulesen. Spiritistische Betätigung, ob sie nun bewusst oder unbewusst geschieht oder solche Erscheinungen praktisch erlebt, vor allem wenn sie aber bewusst praktiziert wird, kann eine Vielzahl von seelischen, geistigen und geistlichen Schädigungen mit sich bringen. Aber es gibt auch hiervon Befreiung, und zwar, wenn jemand einen Herrschaftswechsel vollzieht aus dem Reich der Finsternis, wozu auch der Spiritismus gehört, in das Reich des Lichtes, des wirklichen Lichtes, Jesus Christus, des Sohnes Gottes, der am Golgatha-Kreuz den Sieg errungen hat über diese Mächte. Nun, wir konnten dieses nicht übergehen, weil das ja das prägendste und früheste Ereignis des Knaben Rudolf Steiner war. Und nun aber suchte er nach Bestätigungen für dieses Übersinnliche, was er erlebt hatte. Wie gesagt, richtig daran ist, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Aber die Frage ist halt, um was für Geistwesen handelt es sich denn, auf die man sich da einlässt und denen man da begegnet. Nun, 1861 bis 1871 war die Familie umgesiedelt nach Neudörfel und Rudolf Steiner kam dort in die Schule und hat vor allem ein Geometrielehrbuch von Franz Motschnig in die Hand bekommen. Und die Geometrie war für ihn eine Bestätigung des Übersinnlichen. Und zwar schreibt er nun oder sagt in seinem Lebensgang, in seiner Autobiografie: Wochenlang war meine Seele ganz erfüllt von der Kongruenz, der Ähnlichkeit von Dreiecken, Vierecken, Vielecken. Ich zergrübelte mein Denken mit der Frage, wo sich eigentlich die Parallelen schneiden. Ja, im Unendlichen eben, nicht? Das ist ja interessant. Ich habe kürzlich mit einem Mathematiker im Zug geredet, habe gesagt, allein schon die Eins ist ein Geheimnis. Wie legt man hier diese geringste Maßeinheit fest? Welche geistige Entscheidung steht denn dahinter? Hier zu sagen, das ist jetzt Eins, dieses Maß ist die Eins. Und was ist dann schon die Null, die Nichtung des Seienden? Also man kann ja sehr schnell in die philosophischen Höhenflüge steigen, auch schon bei der ganz exakten Mathematik, wie man denkt. Ist ja so exakt, aber es sind doch auch philosophische Einflüsse. Aber gut, weiter im Zitat hier. Wo schneiden sich die Parallelen? Der pythagoreische Lehrsatz bezauberte mich, schreibt er weiter. dass man seelisch in der Ausbildung rein innerlich angeschauter Formen leben könne, ohne Eindrücke der äußeren Sinne, das gereichte mir zur höchsten Befriedigung. Ich sagte mir als Kind natürlich nicht deutlich, aber ich fühlte, so wie Geometrie muss man das Wissen der geistigen Welt in sich tragen. Denn die Wirklichkeit der geistigen Welt war mir so gewiss wie die der sinnlichen. Ich unterschied Dinge und Wesenheiten, die man sieht, und solche, die man nicht sieht. Der Hilfslehrer in Neudörfel lieferte mir mit seinem Geometriebuch die Rechtfertigung der geistigen Welt, die ich damals brauchte. Ja. Nun, was ist hierzu zu bemerken? Ist die Geometrie wirklich das gleiche wie jetzt die Begegnung mit Geistwesen? Ich denke, es werden hier verschiedene Ebenen verwechselt, und zwar kann man sagen, Naturgesetze, die gedanklich geistig erfasst werden können, sind etwas anderes als eine Geisterwelt gefallener Engel oder Dämonen oder was auch immer, wie es etwa im Spiritismus begegnet oder in die der Mensch eben hellseherisch eindringen möchte. Aber es geht noch weiter. Ein weiterer Einfluss, der Rudolf Steiner, dem jungen Rudolf Steiner, zur Bestätigung des Glaubens an die übersinnliche Welt diente, war der katholische Kultus, wie er es nennt. Katholischer Kultus, also Opferdienst und Verehrung und wie auch immer. Er sagt in seinem Lebensgang, wir Schulknaben hatten den Ministranten und Chordienst zu verrichten bei Messen, Totenfeiern und Leichenbegängnissen. Also er war natürlich katholisch, Österreich, da aufgewachsen, an der ungarisch-kroatischen Grenze da. Das Feierliche der lateinischen Sprache, so sagt er weiter, und des Kultus war ein Element, in dem meine Knabenseele gerne lebte. Der Bibel- und Katechismusunterricht, den der Pfarrer erteilte, war weit weniger wirksam innerhalb meiner Seelenwelt als das, was er als Ausübender des Kultus tat, in Vermittlung zwischen der sinnlichen und der übersinnlichen Welt. Zitat Ende. Das heißt also, Bibel und Katechismus, das waren für ihn nebensächlich, das hat er nie wirklich in sich aufgenommen, aber dieses Feierliche, den Kultus, dieses, man kann sagen, auch Mystische, was da so mitschwingt. Und wer die Menschenweihehandlungen der Christengemeinschaft kennt, der weiß ja, dass es hier äußerst feierlich und weihevoll zugeht. Ja, wenn man es schon mal gehört hat, am Ende heißt es dann, die Menschenweihehandlung, das war sie. Also wirklich, jedes Wort wird ganz feierlich hier gesprochen, noch feierlicher als in der katholischen Messe, möchte man sagen. Das hat also einen großen Eindruck auf ihn hinterlassen. Also es fällt hier auf, dass Steiner nicht von der katholischen Dogmatik beeindruckt ist und überhaupt nicht von der biblisch-christlichen Dogmatik, könnte man jetzt auch weiter noch ausführen, sondern vom äußeren Kultus der katholischen Messe. Ein dogmatisches Christentum, wie er es nennt, was also mit der Lehre übereinstimmt, ja, von der christlichen Tradition her, sage ich mal vorsichtig, ein solches dogmatisches Christentum lehnte er zeitlebens ab. Da ist er leider, möchte ich fast sagen, auch nie durchgedrungen. Was heißt nun dogmatisch? Dogma ist zunächst einmal die Lehre, dass man eben die Lehre so übernimmt, wie sie in der Grundurkunde, in der Basis der Heiligen Schrift selber niedergelegt ist. Natürlich hat sie dann verschiedene Ausformungen erlebt in der Kirchengeschichte, Verfälschungen hin und her. Das ist klar, deshalb haben ja die Reformatoren gesagt, ad fontes, zurück zu den Quellen. Übrigens nicht nur die Reformatoren, sondern auch die Humanisten, Reuchlin und andere, wir sind ja hier in der Nähe der Reuchlinstadt. Zurück zu den Quellen, das gilt für alle Schriften und gerade auch in der Heiligen Schrift. Das, was in der Kirchengeschichte an Entstellung hinzukam, angefangen von Kreuzzügen und anderem, das ist nun nicht der Geist des Evangeliums. Nun wird es allerdings noch etwas schwieriger, philosophischer. Rudolf Steiner wird jetzt auch älter. Und auch wir müssen uns jetzt noch mehr konzentrieren, was er nun als Jugendlicher las. Als 14-Jähriger bereits las er Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft. Wer hat die denn schon mal gelesen? So ein dickes Werk mit über 800 Seiten. In der Reklamausgabe habe ich es also, soweit ich weiß, über 800 Seiten. Überhaupt, glaube ich, der dickste Band in dieser gelben Reihe. Und es ist natürlich eine sehr schwierige Sprache und ich glaube, keiner versteht auch alles bis zum Letzten. Aber was war die revolutionäre Ansicht, die Kants Erkenntnistheorie kennzeichnet? Sie lautete folgendermaßen, diese revolutionäre Ansicht, ich fasse es mal so zusammen. Kant postulierte, dass unsere Erkenntnis sich nicht nach den Gegenständen richtet, sondern die Gegenstände richten sich nach unserer Erkenntnis. Das heißt, die Welt ist meine Vorstellung letztendlich. die Kategorien, die ich in meinem Geiste habe und als Maßstäbe an die Welt anlege, das formt nun die Welt nach meinen geistigen Kategorien, nach meinen Maßstäben, die ich anlege. Ich vereinfasse jetzt etwas. Mit anderen Worten, der Mensch ist der Gesetzgeber der Natur. Unser Verstand verknüpft die uns begegnenden Erscheinungen nach den in ihm liegenden Normen oder Kategorien und schafft damit die gesetzmäßige Ordnung der Natur. Unser Verstand ist der Gesetzgeber der Natur. Man kann hier mit einem Fremdwort sprechen von Anthropozentrismus. Die anthropozentrische Wende in der Philosophie, schon bei Descartes natürlich. Ich denke, also bin ich, wenn man so will. Jedenfalls der Mensch nun als Mittelpunkt des Weltgeschehens, der typisch neuzeitlich übrigens dann schon das bildet, was nun in der Welt sich befindet. Schopenhauer ging da noch weiter, die Welt als Wille und Vorstellung. Er hat nun auch das buddhistische Mitleidsmotiv und Ähnliches aufgenommen, aber das möchte ich jetzt nicht ausführen. Jedenfalls ist dieser Anthropozentrismus, diese Menschenzentriertheit in der Anthroposophie eine Parallele zum heliozentrischen Weltbild von Kopernikus, wenn man so will. Kopernikus hatte ja gesagt, dass nicht die Sonne sich um die Erde dreht, sondern die Erde sich um die Sonne dreht. Nicht heliozentrisch, sonnenzentriertes Weltbild. Und so auch anthropozentrisch um den Menschen kreisendes Weltbild. Nun, Steiner allerdings knüpfte insofern schon an, Anthroposophie heißt ja übrigens, das habe ich jetzt alles, werde ich morgen früh ausführlicher darstellen, die Weisheit vom Menschen. Sie merken auch hier, der Anthropos, zu Deutsch der Mensch, im Zentrum des Weltgeschehens. Es geht um seine Höherentwicklung, seiner geistigen Leiber und Wesenheiten in der Anthroposophie. Und der Christus gibt einen Impuls dazu, damit sich der Mensch und mit ihm auch der Kosmos immer höher entwickeln kann. Soweit schon mal Vorbemerkung zu morgen früh, 9 Uhr, wenn Sie wieder kommen wollen. Nun allerdings, da knüpft Steiner an Kant, aber er lehnt Kant insofern ab, dass Kant Grenzen der Erkenntnis postuliert hat. Für Kant gibt es Grenzen der Erkenntnis. Der bekannte Satz, ich gebe es jetzt sinngemäß wieder, ich muss Grenzen der Erkenntnis postulieren, um dem Glauben Raum zu schaffen, so sinngemäß, wo es nun um das Gottesverständnis geht. Das heißt, es gibt für ihn einen Bereich, in den wir mit dem gedanklich verstandesmäßigen Begreifen nicht eindringen können, und das ist der Bereich der transzendenten Welt Gottes, wo dann der Glaube Platz hatte. Es kam zur strengen Scheidung von Erkennen und Glauben. Und heute meinen ja immer noch manche Menschen, Glaube hat gar nichts mit Erkennen zu tun. Glaube ist etwas, was man nicht verstehen kann, was man nicht begreift. Aber die Bibel sagt da etwas anderes. Vielleicht kennen manche diese Stelle gar nicht. Jetzt habe ich, ja. Da gibt es eine interessante Stelle über den Glauben und das Erkennen. Im Hebräerbrief, Kapitel, in dem Zusammenhang sehr interessant. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht dessen, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, dass man nicht sieht. Dass man nicht sieht, das würde auch Kant sagen, aber es ist doch eine gewisse Zuversicht dessen, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, dass man nicht sieht. Der methodische Zweifel, wie es manche Philosophen dann gesagt haben, ist gerade nicht mit dem Glauben verbunden, sondern, wie es dann auch nachher heißt, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Haben Sie genau gehört? Wir erkennen durch den Glauben. Kein Gegensatz, sondern eine höhere Einheit. Die Glaubenserkenntnis ist erst die wirkliche Erkenntnis des Sichtbaren und Unsichtbaren. Die Welt, die aus dem Nichts durch Gottes Wort an nichts anknüpfend, außer an Gottes Wesen und Liebe und Barmherzigkeit, die Welt schaffen zu wollen, gemacht ist. Eine kleine Kritik auch an Kant. Aber jedenfalls lehnt Steiner diese Erkenntnisgrenzen bei Kant ab. Und das vielleicht auch ein Stück weit zu Recht. Steiner schreibt in seinen philosophischen Büchern: Kant verneinte die Möglichkeit, über die Wirklichkeit der Ideenwelt aus deren Verhältnis zur Sinneswahrnehmung etwas wissen zu können. Das wissenschaftliche Erkennen sollte Halt machen vor solchen Fragen, welche die Freiheit, die Unsterblichkeit, die göttliche Weltordnung betreffen. Er wollte das Wissen eingrenzen, um für den Glauben Platz zu erhalten. Das lehnt Steiner ab und er sagt, wir sollen diese Erkenntnisgrenzen überschreiten. Es gibt keine Grenzen, wir können in die höheren Welten eindringen. Allerdings, ich werde es morgen noch einführen, ist natürlich die Frage, kann der Mensch eigenmächtig, ohne dass Gott sich in seiner Freiheit und Liebe souverän offenbart, in diese übersinnlichen Welten eindringen, ohne in das zu verfallen, was die Heilige Schrift Sünde nennt, das heißt, den Weg von unten nach oben zu beschreiten, statt zu warten, dass Gott sich von oben nach unten in seiner Freiheit offenbart. Wir werden morgen 1. Mose 3 betrachten, wo es um diese Lügen der Schlange geht im Paradies, wo dann gesagt wird, ihr werdet sein wie Gott und erkennen und eure Augen werden aufgetan. Ist das der von Gott gesegnete Weg oder der Weg des Verführers? Das ist eine der zentralen Fragen bezüglich der Erkenntnistheorie. Soweit einmal hierzu. Ich möchte jetzt nicht alle Antworten heute schon geben. Ich möchte sie ja noch ein bisschen in Spannung halten. Ein weiterer Einfluss, wir haben es vorhin gesehen, ich schalte auch nochmal kurz ein, damit Sie den Zusammenhang. Wir sind jetzt also hier bei Kant-Lektüre. Ein weiterer Einfluss ist dann die Lessing-Lektüre. Es ist deutlich scharf genug. Gotthold Ephraim Lessing, der große Aufklärer, er hat die Reinkarnationslehre vertreten in einer westlichen Form, In Reinkarnation ist also die Wiederverkörperung, dass man stirbt und immer wieder verkörpert wird in einem irdischen Leib, nach dem Tode immer wieder kommt. Und das kommt ja aus dem fernöstlichen Denken, Hinduismus und dann auch Buddhismus, wobei es dort allerdings im fernen Osten kein Segen ist, sondern ein Fluch. Das heißt, es ist ein Fluch, dass man immer wieder sich verkörpern muss und nicht diesem Rat der Wiedergeburten, etwa im Sinne Buddhas zu reden, entfliehen kann. Und Erlösung heißt praktisch Auflösung dieses Durstes und dieses sich immer wieder verkörpern müssen, hinein in die Nichtung des Nirvana, wenn man es einmal mit westlichen Begriffen versucht auszudrücken. Nun, Gotthold Ephraim Lessing und andere westliche Denker haben eine optimistische Deutung diesem ursprünglich pessimistischen Denken gegeben, und zwar indem sie sagen, dass der Mensch immer wieder geboren werden könne und solle, um sich in seiner Erkenntnis höher zu entwickeln. Das heißt, man hat ja nur ein Leben hier, aber wenn man mehrere Leben hat, dann kann man immer dazulernen und kann sich vervollkommnen. Und so gibt es auch eine bekannte kleine Schrift, viel kleiner als Kants Kritik der reinen Vernunft, die Erziehung des Menschengeschlechts von Lessing. Und da vertritt er nun diese Lehre. Er schreibt, warum sollte ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue Erkenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin? Also hier diese optimistische Deutung bei Lessing. Nun möchte ich dazu zu sagen, auch hier müssen wir als Christen wieder fragen, was sagt hier eigentlich die Bibel dazu? Es gibt ja manche, die sagen, in der Bibel würde sich das auch finden. Ich habe mich damit ausführlich beschäftigt in meiner Doktorarbeit, anthroposophische Bibelverständnis, und muss sagen, die Stellen, die darauf hinzudeuten scheinen, sie bestätigen keineswegs die Reinkarnation. Die Jünger stellen manchmal eine Frage, die daran anklingen könnte, bei dem Blindgeborenen zum Beispiel, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde. Aber Jesus gibt dann eine Antwort, die völlig gegen diese Meinung steht. Weder er noch seine Eltern, sondern die Herrlichkeit Gottes soll an ihm offenbart werden. Oder auch die Frage Elia. Hat sich Elia wieder verkörpert in Johannes dem Täufer? Er ist Elia, sagt Jesus einmal. Aber es wird ganz klar in Lukas 1 und anderen Stellen, dass es sich hier handelt, nicht um eine Wiederverkörperung des Elia, sondern um die Funktion und den Auftrag des Elia, die durch Johannes den Täufer erfüllt wird, nämlich dem Messias, der in Jesus dann erschienen ist oder erschienen ist, voranzugehen. Praktisch Wegbereiter, der Rufer in der Wüste. Ich habe das ausführlich, wenn es sich interessiert, hier behandelt. Ich möchte es nur kurz schreiben. Also diese Stellen lassen sich keineswegs für Reinkarnation ins Feld führen. Ich mache es mal wieder aus jetzt. Mein Überblick gesehen gerade, sondern es, also zumindest von Jesus selber werden diese Gedanken abgelehnt. Und es gibt eine ganz klare Stelle, und wenn wir die Bibel auslegen, liebe Freunde, dann müssen wir immer von den klaren Stellen ausgehen, nicht von den unklaren. Es ist eine alte Auslegungsregel, schon bei Thomas von Aquin,
bei den Reformatoren und bei anderen, dass nicht die unklaren Stellen die klaren Bibelstellen erklären, sondern die klaren Bibelstellen müssen die unklaren erklären. Ist das einleuchtend? Und dass wir den Textzusammenhang beachten und vom Wortsinn ausgehen, solange keine symbolische Deutung zwingend notwendig ist. Wortsinn, Textzusammenhang, klare Stellen als Grundlage. Und deshalb sehen wir einmal eine klare Stelle bezüglich Wiederverkörperung, Hebräer 9, Vers 27 und 28. Da heißt es, und zwar wird hier die Einmaligkeit des Sterbensmüssens mit der Einmaligkeit des Kreuzesopfers Jesu Christi verglichen. Deshalb kann man nicht sagen, es sei mehrmals. Hebräer 9, 27 und 28. Wie den Menschen gesetzt ist, also bestimmt ist, einmal zu sterben, im Griechischen Epapax, einmal, danach aber das Gericht, so ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal wird er nicht um der Sünde willen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Also die Einmaligkeit des Sterbens und vor Gott stehen müssen des Menschen wird verglichen mit der Einmaligkeit des Kreuzesopfer Jesu. Sodass das also eine absolute Einmaligkeit ist und keine relative Einmaligkeit, wie es dann auch wieder versucht wird umzudeuten. Ich habe das etwa in Schriften von Rudolf Frieling, einem Schüler von Rudolf Steiner, gefunden. Das Einmalig sei ja immer wiederholt. Bitte? Hebräer 9, 27 und 28. Übrigens, Verständnisfragen kann man immer gleichstellen. Bloß weil auch eine Kassettenaufnahme ist, bitte ich die Diskussion dann nachher am Schluss, dann, dass Sie einfach sich aufschreiben, Rückfragen, Kritik und so weiter. Wir können gerne noch ins Gespräch dann kommen. Es ist irgendwie mit dem Licht ein bisschen dunkel, aber man kann es wohl kaum anders machen. Vielleicht hast du eine technische Lösung hier. Ja. Lassen Sie sich dadurch nicht stören. Ja, es gibt nämlich so eine geniale Lösung hier, dem Redner mehr Licht zu verschaffen. Frei nach Goethe, mehr Licht und er verschiebt.
Deine Tasche weg, ne?
Ja. Das sollen ja die letzten Worte bei Goethe gewesen sein. Wir kommen gleich zu ihm.
Versuchen wir dir mal etwas mehr Licht zu geben.
Vielleicht wird dann der Vortrag auch noch besser. Danke.
Eventuell.
Er hat seinen Namen auch nicht zu Unrecht. Peter Christian Stiegler, wie Steigler, ne? Er steigt hier auf den Stuhl und schafft mehr Licht.
Rede du ruhig weiter.
Man lernt also immer noch was hinzu. Also die Einmaligkeit des Sterbens. Die Wiederverkörperung. Ein Autor hat mal ein Buch geschrieben, Mike Albrecht, über die Reinkarnationslehre mit dem vielsagenden Titel Reinkarnation, die tödliche Lehre. Warum ist sie tödlich? Weil der Mensch sich an einer falschen Illusion wiegt. Er sagt, ich werde ja immer wieder verkörpern mich und dann habe ich immer wieder eine Chance, mich wieder zu entwickeln. Und er versteht nicht, dass er hier und jetzt in die Entscheidungszeit gestellt ist, sich zu entscheiden für oder gegen den Heiland, Jesus Christus. Jetzt in diesem Leben fällt die Entscheidung. Die Bibel sagt einmal, also ich denke, das sind unvereinbare Gegensätze zwischen esoterischen Denkweisen im fernen Osten und anderweitig, auch in der Anthroposophie und eben hier in der biblischen Aussage. Nun, unser großer Dichter, den wir sicherlich als Dichter sehr schätzen dürfen, in seiner Dichtkunst, Goethe, hat er sicherlich sehr Großes geleistet. Aber auch diese großen Namen, liebe Freunde, sind alles nur Menschen, genau wie wir. Egal wie groß oder klein, hier auf Erden, vor Gott, werden wir alle einmal so stehen, wie wir sind, wie wir wirklich sind. Und auch ein Goethe war nicht allwissend und hat auch Dinge vertreten, die man auch kritisieren können muss. Und Rudolf Steiner gab ja nun die naturwissenschaftlichen Werke Goethes auch heraus in der Weimarer Zeit und hat sich damit beschäftigt. Und Goethe nun ging über Kant hinaus. Kant wollte ja an den Erkenntnisgrenzen stehen bleiben. Steiner aber sagte, dass Goethe an Platon anknüpfend die Ideenwelt in ihrem Wesen an der Natur schaute, um dann in der befestigten Ideenwelt zu einer über die Sinneswelt hinausliegenden Erfahrung zu schreiten. Goethe dachte, die Natur Ideen erfüllt. Von Plato her kommen die Ideenlehre, ja, kann ich jetzt nicht alles ausführen, aber dass hier aus dem Unsichtbaren, Übersinnlichen kann man auch sagen, dass das hineinragt in das Irdische, die Ideen, nicht? Wie im Höhlengleichnis bei Plato, es fällt immer ein Schatten von dem Außen hinein oder von der Außenwelt in die Innenwelt und wie man es jetzt auch bezeichnet. Es handelt sich um eine monistische Weltsicht, das heißt, das Alleinheitsprinzip, Monos, und zwar, dass Geist und Materie, Geist und Natur eines sind, aber dass das Geistige das Prägende ist bezüglich der Materie. Der Geist also ist das Entscheidende, nicht die Materie. Steiner sagt in seinem Lebensgang, das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen. Und so hatte Goethe auch die Vorstellung von einer Urpflanze entwickelt, frei nach Plato, eine Uridee gewissermaßen, in der alle Erscheinungen, alle Einzelpflanzen bildlich gesprochen enthalten sind. Monistisch, es ist alles in einem enthalten und entfaltet sich nun in den Weltentwicklungen und zwar in den Metamorphosen, in den Verwandlungen. Es geht alles aus einem Quell und die Urgestalt ist das Prägende, Geist und Stoff sind eine Einheit und der Geist ist das prägende Prinzip. Nun, Steiner greift diese Vorstellungen von der Urpflanze, von der Verwandlung, der Metamorphose auf und führt sie weiter, indem er nicht bei den Pflanzen stehen bleibt, sondern diese Verwandlung, diese Metamorphose für den gesamten Kosmos, das gesamte Weltendrama annimmt. Es gibt, wir werden es morgen hören, für ihn eine Höherentwicklung des Kosmos hin zum Kosmos der Liebe über die verschiedenen Stadien. Ich werde auch ein Schaubild morgen mitbringen, hinauf Vulkanstadium, Sonnenstadium und wie das nun alles heißt. Also Evolution des gesamten Kosmos. Und der Mensch, wie gesagt, entwickelt sich über verschiedene Stufen hin zum Geist des Menschen, zur Vergeistigung. Nun, auch an Goethe sind Fragen zu stellen. Nämlich insofern, dass Goethes Monismus, seine Alleinheitslehre im Blick auf Gott, zum Pantheismus führt. Das heißt, zur Allgottheitslehre. Das heißt, Gott und Welt werden nicht mehr unterschieden, sondern es wird behauptet, Gott sei nun in der Welt zu finden, aber nicht so, dass er freiwillig in die Welt eingeht, sondern mit der Welt eins ist in seinem Wesen. Während die Bibel sagt, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Das heißt, er wird nicht mit der Welt identisch. Psalm 115, Vers 3 und viele andere Stellen. Hier wird also der Unterschied betont, auch in Römer 1 und anderen Stellen, zwischen Schöpfer und Schöpfung. Während bei Pantheismus die Schöpfung vergöttlicht wird. Schöpfer und Geschöpf werden in eins gesehen, identifiziert letztendlich. Im Proömium aus dem Jahr 1816 hat Goethe gedichtet, was wäre ein Gott, der nur von außen stieße, im Kreis das All am Finger laufen ließe. Ihm ziemt die Welt im Innern zu bewegen, Natur in sich, sich in Natur zu hegen, so das, was in ihm lebt und webt und ist, nie seine Kraft, nie seinen Geist vermisst. Goethe. Also Sie merken, alles in einem. Ja? Monismus, Pantheismus. Fernöstliches Denken letztendlich. Westöstlicher Divan und ähnliche Schriften gibt es ja auch von Goethe. Schon sehr früh diese Osterfahrungen aus dem Hinduismus, Buddhismus eingeflossen. Übrigens hat das Ernst Haeckel abgedruckt, der Schüler von Darwin, Evolutionslehre, in seinen Welträtseln, in dieser Kampfschrift gegen das Christentum, um 1900 erschienen, Ernst Haeckel, die Welträtsel. Da hat er dieses Proömium von Goethe abgedruckt. Sicherlich kein Zufall. Es gab übrigens eine Diskussion Goethes mit dem evangelischen Pfarrer Johann Caspar Lafater, die sehr aufschlussreich ist. Etwa abgedruckt in dem Buch von Max Lackmann, Ich warne vor Goethe. Darin wird deutlich in dieser Diskussion mit Lafater, dass Goethe letztendlich ein eigenes Christentum, ein humanistisches Christentum sich gebildet hat, das aber mit dem biblisch-christlichen Glauben so gut wie nichts mehr zu tun hatte, muss man leider sagen. Und zwar, Zitate von Goethe, der persönliche Gott sei für ihn eine Kindergehirnerfindung, der Glaube an die Gottessohnschaft Jesu einschließlich Opfertod und Auferstehung sei das Märchen von Christus. Und anstelle der kirchlichen Dogmen eben humanistisches Christentum. Christus nur eine geistige Kraft, ein Bild, in dem jeder Mensch sein eigenes, besseres Ich wiedererkennen könne. Übrigens sehr moderne Gedanken finden sich auch heute in vielen liberalen Systemen. Christus nur noch ein Vorbild, aber nicht Wer er in Wirklichkeit ist, möchte ich doch sagen, der lebendige Sohn Gottes, der uns erlöst hat von unserer eigenen Sünde und Unfähigkeit und unserem Hochmut, dass wir uns selber an die Stelle Gottes setzen wollen. Dafür ist er ja gestorben und hat das Opfer vollbracht. Aber hier die Selbstvergottung, die sich an die Stelle des Gottessohnes setzen möchte. Der faustische Mensch, nicht ohne Grund Goethes Faust, der faustische Mensch ist der Mensch, der die Grenzen seines Daseins und Erkennens zu überwinden versucht, und zwar mit Hilfe von Mephistopheles. Mephistopheles, wer ist das? Eben Satan, ganz eindeutig. Und dieser faustische Mensch findet im Gegensatz zu Goethes Finale in Faust 2, wunderbare Dichtung, aber eben doch falsch, was da steht, Faust 2, er findet auf diesem Weg des immer strebenden sich Bemühens in den übersinnlichen, okkulten Bereich hinein nicht die Erlösung, sondern er endet eben in der Ferne vom lebendigen Gott, in der Gottesferne, wenn er hier auf diesen Weg des Mephistopheles geht. Ich möchte es mal ganz hart ein bisschen so ausdrücken. Der faustische Weg des eigenmächtigen Eindringens in höhere Welten endet im Abgrund dämonischer Versklavung. Und nur durch die Umkehr zu Jesus Christus und durch sein rettendes Opfer am Kreuz kann Rettung erfolgen. Nun zum Begriff Anthroposophie. Und zwar jetzt nicht etymologisch, sondern wie kam es zu diesem Begriff, wie stieß Rudolf Steiner darauf? Er hat ihn nicht selber entwickelt, sondern er hörte diesen Begriff wahrscheinlich zum ersten Mal bei dem Philosophen Robert Zimmermann im Jahr 1880, wo er studierte an der Wiener Universität. Er studierte zwar an der Technischen Hochschule in Wien, besuchte aber auch Vorlesungen an der Universität. Und der Philosoph Robert Zimmermann war Anhänger der Schule Johann Friedrich Herberts, der die Philosophie eng mit psychologischen und pädagogischen Kategorien verknüpfte. Herbert und Zimmermann beanspruchten die psychischen Vorgänge nach streng kausalen Gesetzen analog zur Naturwissenschaft zu erforschen und zu systematisieren. Und 1882 erschien dann ein Werk Zimmermanns mit dem Titel Anthroposophie im Umriss, lange bevor Steiner diesen Begriff prägte. Allerdings hatte Zimmermann diesen Begriff psychologisch-philosophisch gefasst und noch nicht, wie Steiner es später tun wird, esoterisch, also im okkult-esoterischen Sinne. Esoterisch heißt praktisch geheim, nach innen abgegrenzt. Nach Herbert, beziehungsweise nach Zimmermann, ist Anthroposophie, ich zitiere, eine Philosophie, welche anthropozentrisch, das heißt von menschlicher Erfahrung ausgehend und doch Philosophie, das heißt, an der Hand des logischen Denkens über dieselbe hinausgehend sein will. Also eine Erfahrung von Menschen ausgehend und eine Philosophie, ein gedankliches System, das über diese Erfahrung hineingeht. Aber eine Verknüpfung von Erfahrung mit kausalen Gesetzen, analog zur Naturwissenschaft. Allerdings findet sich der Begriff noch früher. Und zwar, wenn man noch weiter zugeht, in das 17. Jahrhundert, im Jahr 1650, in dem Buch Anthroposophia Theo Magica, zu Deutsch Menschenweisheit gottmagischer Art, Anthroposophia Theo Magica, geschrieben von Thomas Worgen unter dem Pseudonym Eugenius Philateles, im Lexikon des Geheimwissens von Horst Miers wird Eugenius Philateles beschrieben als Alchemist, Okkultist und Feuerphilosoph, was auch immer das sein mag, ein Feuerphilosoph, sowie als Übersetzer wichtiger Schriften des Geheimbundes der Rosenkreuzer, der Fama Fraternitatis und Confessio Fratrum Rosae Crucis. Und bei ihm nun, bereits im Mittelalter, war der Begriff Anthroposophie eben stark esoterisch gefüllt. Übrigens, wenn es zu kühl ist, kann ich auch gerne wieder zumachen. Wie ist denn, fühlen Sie sich wohl einigermaßen? Ihr könnt auch gerne mal eine kurze Pause machen, wenn es zu konzentriert wird. Genau. Nun, noch eine wichtige Wurzel ist der Darwinsche und Hegelsche Evolutionismus. Wir haben also schon gesehen, Kantsches Denken, Lessingsches Denken von der Reinkarnation, Goetheanismus, wie Steiner später auch bezeichnen wird. Dann, was hatten wir noch? Also Goethe und Lessing, Kant. Man könnte auch noch Fichtes Ich-Philosophie und vieles weitere nennen. Ich kann aus Zeitgründen jetzt nicht alle Begegnungen nennen, die Steiner in seiner Studienzeit und auch später hatte. Aber wichtig und grundlegend wurde für ihn auch der Evolutionismus. Das heißt die Vorstellung, dass nicht Gott durch einen einmaligen Schöpferakt alle Wesen geschaffen hat, sondern dass sich alles auseinander hervorentwickelt, sage ich mal etwas vereinfacht. Und hier war ja ein Dammbruch, das Werk von Charles Darwin, Die Entstehung der Arten, aus dem Jahre 1859. Das hatte die wissenschaftliche Welt verändert und der Evolutionslehre den Durchbruch gebracht. Die gab es natürlich schon viel früher, schon im Altertum, diese Vorstellungen der Evolution. Professor Alma von Stockhausen hat ein Werk geschrieben, Mythos, Logos, Evolution, wo sie diese Vorläufer darlegt und auch, dass eben philosophische Wurzeln dahinter stehen, keine streng naturwissenschaftlichen. Also Evolution ist natürlich sehr stark philosophisch weltanschaulich geprägt. Nun, auch Rudolf Steiner legt seiner Weltsicht den Evolutionsgedanken zugrunde. Er hat nur insofern seine Anfragen an diesen, als er, nämlich Steiner, sagt, das sei rein materialistisch gefasst, aber er möchte eine geistige Evolution verkündigen. Nicht nur die Materie entwickelt sich, sondern auch das Geistige, der Geist. Und deshalb knüpft er nicht nur an Darwin und auch Haeckel an, sondern vor allem an Gottfried Wilhelm Friedrich Hegel oder Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Und Hegel vertrat schon vor Darwin, dieser bekannte Philosoph Hegel, eine Art geistiger Evolution. Und jetzt, das ist vielleicht der schwierigste Teil heute Abend, möchte ich doch kurz noch erwähnen. Für ihn, für Hegel, ist die Evolutionsgeschichte die Selbstorganisation des Geistes durch die Natur. Der Geist oder, wie Hegel es auch nennt, Gott, in Anführungsstrichen, tritt aus dem An-sich-Sein heraus. Das heißt, aus dem Versenktsein in sich selbst. Er entäußert sich in die Natur und Materie hinein, die zur Verleiblichung der Idee zum Durchgangsstadium des vorübergehenden Andersseins oder außer sich Seins des Geistes wird. Um zum An- und für sich Sein zu gelangen, das heißt zum Selbstbewusstsein der Geistigkeit, muss der Geist durch verschiedene Stufen evolutionär aufsteigen. Und zwar von dem Selbstbewusstsein im individuellen Menschen als subjektiver Geist, über die Bewusstwerdung als Volksgeist oder Weltgeist im Kollektiv der Familie, der Gesellschaft und des Staates als objektiver Geist, bis hin zum absoluten Geist, der sich wiederum in aufsteigender Weise höher entwickelt über die Stufen Kunst, also äußere Sinnlichkeit, Religion als innere Wahrnehmung bis zur höchsten Stufe, und das ist natürlich die Philosophie, die reine Form des Gedankens als höchste Stufe der Vergeistigung. Und diese höchste Stufe und höchste Philosophie vertritt Hegel in seiner Philosophie selber, in seiner Person. So also der Selbstanspruch bei Hegel. Sehr bescheiden, ne? Auch wenn Sie es nicht alles jetzt verstehen konnten, ist auch nicht so wesentlich, nur dass der Geist sich hier höher entwickelt durch die Entäußerung in die verschiedenen Stadien der Menschheitsentwicklung hindurch. Vorhin hatten wir eine schlechte Kassette, jetzt haben wir offenbar eine sehr gute, die sogar Überlänge hat, wie es aussieht. Auch an Hegel sind kritische Anfragen zu stellen. Das Hauptproblem ist, dass er bei seiner Identifikation, seiner Ineinsetzung des Geistes mit Gott und der Vorstellung vom Eingehen dieses Geistes in Menschen und Natur einen philosophisch abstrakten Gottesbegriff hat. Das heißt, es ist nicht mehr der lebendige, persönliche Gott der Heiligen Schrift, sondern ein philosophisch abstraktes System. Damit wird Gott seine Lebendigkeit genommen und er wird in eine Art Gedankenentwicklung hineingenommen, der eben der Name Gott beigelegt wird. Das heißt, erst ist das philosophische System da und dann wird eben der Name Gottes mit diesem Weltengeist verbunden. Da wird das Pferd vom Schwanz aufgezäumt, kann man sagen. Hegels Gedankenwelt ist Steiner zu abstrakt, zu konstruiert. Auch bei Steiner, nicht nur für Sie vielleicht jetzt, sondern auch für Steiner war das zu abstrakt. Deshalb habe ich es jetzt auch nicht erklärt, weil es sowieso abstrakt ist. während er selber, Rudolf Steiner nämlich, ganz praktisch in die übersinnlichen Welten eindringen wollte und auch versucht hat einzudringen. Und die entscheidende Unterstützung bei diesem Bestreben, jetzt wird es wesentlich einfacher wieder die Darstellung, hat er nicht von der Philosophie bekommen, sondern von einem einfachen Mann aus dem Volke, den er bei seinen Zugfahrten kennengelernt hat. Bei seinen Zugfahrten im Studium, in der Studienzeit, von Inzersdorf, wo er wohnte, ein Außenbezirk von Wien, in die Wiener Innenstadt hinein. Er sagt in seinem Lebensgang Folgendes über diesen Mann. Er sammelte auf dem Lande Heilkräuter und verkaufte sie in Wien an Apotheken. Wir wurden Freunde. Mit ihm konnte man über die geistige Welt sprechen, wie mit jemand, der Erfahrung darin hatte. Er offenbarte sich so, als ob er als Persönlichkeit nur das Sprachorgan wäre für einen Geistesinhalt, der aus verborgenen Welten heraus sprechen wollte. Zitat Ende, also eine Art Kanal oder Medium für übersinnliche Wesenheiten, dieser Mann. Und Steiner umhüllt die Person dieses Kräutersammlers mit einem seltsamen Geheimnis, indem er seinen Namen verschweigt. Er erwähnt nur, dass man ihn in seinen Mysteriendramen, Steiner hat ja verschiedene Mysteriendramen geschrieben, also als Schauspiele mit Darstellung höherer geistiger Welten, der Hüter der Schwelle, die Pforte der Einweihung, Sie merken schon an diesen Titeln, wie geheimnisvoll das alles ist. Der Kräutersammler heißt im Mysteriendrama Felix Balde. Dort tritt er als Eingeweihter auf, in dem sich der Naturgeist offenbart. Durch intensive Nachforschungen hat der Steiner Schüler Emil Bock, der zweite Erzoberlenker der anthroposophisch inspirierten Christengemeinschaft übrigens, Emil Bock, und man kann sagen, der Haupttheologe neben Rittelmeier und Frieling der Christengemeinschaft. Bock hat herausgefunden, dass es sich um Felix Kogutzki handelt oder auch Felix Krakotzki aus dem Dorf Drumau bei Wien. Und dieser Mann ist deshalb so wichtig, weil er der Initiator ist für Rudolf Steiner als Initianten, der ihn in die geistigen Welten eingeführt hat. Vollends dann. Kogutzki war nämlich ein Okkultist höchsten Grades. Was vollends durch folgende Charakterisierung, die der Steiner-Biograf Gerhard Wehr gibt, deutlich wird. Wehr schreibt, die wenigen Bücher, über die er verfügt, handeln vornehmlich von Haus- und Heilmitteln für Menschen und Vieh auf natürlicher und sympathetischer Grundlage. Der zu Heilzwecken angewandte animalische Magnetismus nach Franz Anton Mesmer, also das magische Bestreichen von Krankheiten, spielt darin eine ebenso große Rolle wie die Praktiken der sogenannten Besprechung oder der Herstellung von wirkkräftigen Amuletten. Also solche Zauberhalsbänder und Gegenstände, die dann Wunderkräfte haben sollen. Der Mesmerismus oder animalische Magnetismus beruht, so möchte ich zur Beurteilung sagen, wie andere magische Praktiken auf dem Weltbild des Spiritismus, des Verkehrs mit Geistern, das sich als naturalistischer Monismus und Evolutionismus kennzeichnen lässt. Nach dieser Weltsicht gilt die gesamte Wirklichkeit als Energiefeld. Alles ist kosmisch mit Energie geladen. Steine, Pflanzen, Edelsteine, das ist ja heute auch bekannt, alle diese Dinge. In diesem Energiefeld stellen Gott, Geistwesen, Mensch, Tier, Pflanze und Mineral unterschiedliche Verdichtungsstufen derselben Lebensenergie dar. Auch ein sehr bekannter Begriff heute im ganzen New Age und Esoterik-Denken. Lebensenergie, die sich verdichtet und verdünnt. Das Göttliche ist das Dünnste, das Dichteste ist das Mineral, also Mineral, Pflanze, Tier, Mensch, Engelwesen, göttliche Wesen, das wird dann immer dünner. Die Lebensenergie trägt in den verschiedenen Systemen die unterschiedlichsten Namen, zum Beispiel Odkraft, Lebensäther, Prana, Chi, Ka, Mana, Orgon, Bioenergie und wie auch immer. Es handelt sich immer um das gleiche Prinzip einer übersinnlich unsichtbaren Lebensenergie, die dann auch durch die Meridiane strömt und ähnliches. Heilung geschieht, indem diese Lebensenergie verstärkt oder in die richtige Polarität gebracht wird. Wir hatten ja vor 2 oder 3 Wochen Professor Franzke hier, der uns ja sehr ausführlich über diese esoterischen Praktiken berichtet hat. Übrigens, die Kassetten vom letzten Seminar sind alle hier über Hypnose, Entspannungstechniken, Yoga, autogenes Training und so weiter. Können Sie nachher auch hier bekommen. Also da ist es ausführlich auch alles nochmal drauf. Jedenfalls befinden sich nach diesem esoterischen Denken alle Wesen, auch die Götter in Anführungsstrichen, in einer ständigen Höherentwicklung. Das finden Sie übrigens auch bei vielen Sekten. Bei den Mormonen, da steigt auch der Mensch zur göttlichen Stufe auf. Die Götter entwickeln sich höher. Sie finden das im Spiritismus. Sie finden es beim universellen Leben von Gabriele Wittig. Sie finden es also in sämtlichen esoterischen Systemen diese Vorstellung, dass die Götter relative Wesen sind. Kein absoluter Gott, sondern in einer Höherentwicklung begriffen. Und der Mensch erreicht die Götterstufe und die Pflanzen oder die Tiere. Also es ist alles so in diesen Höherentwicklungen. Evolution und Vergeistigung. Gott und Geistwesen, zum Beispiel die Geister Verstorbener, haben einen feinstofflicheren Leib, der wird auch als Astralleib bezeichnet, Oatkörper, Perispirit, Fluidalkörper und ähnliches. Höhere Stufe, feinstofflicherer Leib als die jetzt lebenden Menschen und befinden sich auf einer höheren Schwingungsebene. Deshalb können sie nicht mit den normalen physischen Sinnen wahrgenommen werden, sondern nur von sensitiven Medium wahrgenommen werden. Tritt ein Medium in Kontakt mit einem Geist, dann muss sich in einer Art Todeskampf sein Geist vom Körper lösen, um dem fremden Geist Raum zu machen. Das Phänomen der Besessenheit tritt dann auf. Es handelt sich ja um Magie und Zauberei und nach Beurteilung aus christlicher Sicht würde ich sagen um dämonische, also satanisch inspirierte Mächte, die den Menschen vom lebendigen Gott wegziehen wollen, auf Nebenwege, auf Seitenwege, wo er nicht Erlösung findet, sondern Selbsterlösung sucht und in der Verlorenheit landet. Der Okkultismus-Experte Professor Kurt Koch warnt zu Recht, indem er schreibt, der Besprecher, der mit Hilfe Gottes oder des Teufels eine Heilung erzwingen will, und dazu gehört ja auch Kautsky, der Initiator von Rudolf Steiner, dieser Besprecher steht diesen transzendenten Mächten als einer gegenüber, der über sie verfügen will. Theologisch gesehen ist ein solches Unterfangen die Urrebellion. Der Mensch befiehlt der transzendenten, also übersinnlichen Macht. Der Mensch will über die Gottheit verfügen. Diese Hybris, dieser Hochmut, ist die Grundposition der Magie. Der Okkultist, der Schöpfer oder Teufel bannen will, wird selbst ein Gebannter. Okkulte Behaftung ist vollzogene Gottesferne. Vollzogene Gottesferne ist Auflösung, Finsternis, Chaos. Soweit Kurt Koch. Und das Schlimme ist ja, oder ja, das Auffallende auch, dass eben dieser Kautsky leider für Rudolf Steiner ein so großes Vorbild wurde und auch ihn eingeführt hat in diese okkulten Mysterien. Das wird deutlich bestätigt, etwa durch den französischen Schriftsteller, Okkultisten und Freund Rudolf Steiners, Édouard Schuré, der ja Werke Steiners wie etwa das Christentum als mystische Tatsache und andere ins Französische übersetzt hat. Und zu Beginn dieser Übersetzung schreibt Schuré über ein Gespräch Rudolf Steiners mit ihm im Jahr 1907 in Bar im Elsass folgendes. Der große Lehrer Rudolf Steiners, war einer jener stillen Eingeweihten, die unerkannt von der Welt unter der Maske irgendeines bürgerlichen Berufes leben, um eine Mission zu erfüllen, deren Tragweite allein ihresgleichen aus der Bruderschaft der Meister der Entsagung ermessen können. Zitat Ende. Also, deshalb wurde auch der Name nicht enthüllt, weil der Meister, der jemanden einweiht, dieser Name sollte möglichst geheim gehalten werden. Den hat aber auch dann sein Schüler Emil Bock dann erst viel später dann herausgefunden. Nun, ich muss langsam mich sputen, aber vielleicht ist es auch so interessant, dass Sie noch etwas Geduld haben. Ich denke, es wird schon noch eine halbe Stunde sein. Ich hoffe, Sie haben die Zeit noch. Steiner kommt dann schließlich in einen noch entscheidenderen Kontakt, nachdem er so dann vorbereitet, initiiert ist, mit den Theosophen. Theosophie, zu Deutsch, die Weisheit vom Göttlichen oder von Gott, wobei natürlich die Frage ist, ob das sich hier um den lebendigen Gott der Bibel handelt oder um andere Gottheiten. Ne? Jedenfalls 1888 kommt er in Wien dann in Kontakt bereits mit Theosophen. Im Haus des Rechtsanwalts Edmund Lang und seiner Frau Marie in der Belvedergasse. Dort lernt Steiner die Gedankenwelt Helena Petrovna Blavatskys und ihrer theosophischen Gesellschaft kennen. Eine Deutsch-Russin, die als spiritistisches Medium immer wieder aufgetreten ist. Der Generalsekretär der österreichischen Sektion dieser Gesellschaft, Friedrich Eckstein, berichtet in seiner Autobiografie über das Auftauchen Rudolf Steiners in den theosophischen Kreisen Folgendes. Um diese Zeit tauchte in unserem Kreise ein völlig bartloser, blasser Jüngling auf, ganz schlank, mit langem Haar von dunkler Färbung. Sein Name war Rudolf Steiner. Steiner erklärte mir, wie sehr ihm daran liege, über diese Dinge Näheres zu erfahren, und bat mich, ihn in die Geheimlehre Blavatskys einzuweihen. Damit begann mein regelmäßiger Verkehr mit ihm, der viele Jahre währte und schließlich, nach langen Wandlungen und Zwischenfällen, allmählich zur Ausgestaltung seines eigenen anthroposophischen Systems hinführte. Zitat Ende. Dieses Zitat ist deshalb wichtig, weil Steiner später immer wieder behaupten wird, er habe völlig unabhängig die Dinge geschaut und entdeckt. Aber andere sagen, er habe hier von Blavatsky vieles übernommen. Nun, dass Steiner tatsächlich, trotz mancher Unterschiede, stark von der Theosophie Blavatskys beeinflusst wurde, wird an vielen Parallelen deutlich zwischen ihrer Geheimlehre und Steiners Hauptwerk Geheimwissenschaft im Umriss. Wenn man die mal vergleicht, wird man viele Parallelen finden. Am 20.08.1902 beispielsweise meldet er einer Mitarbeiterin, dass Blavatskys Geheimlehre auf seinem Schreibtisch liege. Und er sagt, auf dem sie mir gerade jetzt große Dienste tut, da ich sie bei meinen einschlägigen Studien fortwährend nachschlagen muss. Einfluss oder nicht, mag sich jeder kritische Leser hier selber fragen. Nun, worum handelt es sich eigentlich bei der Theosophie Blavatskys? Es gibt ja auch eine christliche Theosophie, Oettinger, Hahn und andere. Die ist auch nicht unumstritten, aber darauf möchte ich jetzt heute nicht eingehen. Aber es gibt eben auch diese außerchristliche Theosophie Blavatskys, die ganz eindeutig in das Gebiet des Okkultismus gehört. Die Theosophische Gesellschaft hieß ursprünglich Miracle Club, das heißt Wunderclub. Am 17.11.1875 wurde sie gegründet als Vereinigung zur Erforschung okkulter Phänomene in New York. Gründer war der Okkultist, Freimaurer und Journalist Oberst außer Dienst Henry Steele Olcott, das war ihr Präsident dann, und das spiritistische Medium Helena Petrovna Blavatsky oder Blavatskaya war Korrespondenzsekretärin und geistige Leiterin durch eine Reihe von Büchern, die ihr angeblich von unsichtbaren geistigen Meistern oder Mahatmas diktiert wurden. Also automatisches Schreiben wird beansprucht. Olcott und Blavatsky übersiedeln 1879 nach Indien und treten offiziell zum Buddhismus über. Sie leben zunächst in Benares, dann in Bombay, schließlich in Adya, worum sich dann auch Adya Theosophische Gesellschaft nennt oder Adya. 1884 kam es zur Coulomb-Affäre. Emma Coulomb, zeitweilige Mitarbeiterin Blavatskys, warf dieser im Blick auf geheimnisvoll erscheinende Briefe und andere mysteriöse Praktiken Betrug vor. Die Briefe der Mahatmas seien durch ein Geheimfach an der Rückseite in einem Schrein deponiert worden. Also diese Briefe der aufgestiegenen Meister aus Tibet und woanderswo durch ein Geheimfach von hinten hineingelegt und so gefunden. Die Erscheinungen der Meister, also Geister, seien durch eine Menschenpuppe namens Christofolo vorgetäuscht worden. Nun, 1885 wurde der Hodgson Report der Londoner Society for Psychical Research, also Gesellschaft für psychologische Forschung, veröffentlicht und bestätigte diesen Verdacht. In diesem offiziellen Report wird Blavatsky als eine der perfektesten, genialsten und interessantesten Betrügerinnen der Weltgeschichte bezeichnet. Ich möchte damit nicht bestreiten, ob sie vielleicht wirklich okkulte Kontakte hatte. Ja, es gibt ja auch nach biblischer Sicht gibt es übersinnliche Wesenheiten, aber jedenfalls hat man auch manches ja als Betrug nachgewiesen, schon zu ihren Lebzeiten. Nun, Theosophie bedeutet Gottesweisheit oder Weisheit von Gott, aber es handelt sich hier eben um eine okkulte Systematik, wo also ein buntes Gemisch vorliegt, sämtlicher okkulter Praktiken, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wenn man Blavatskys Geheimlehre liest, findet man ein buntes Gemisch aus fernöstlichen Lehren, vor allem aus Buddhismus und Brahmanismus. Man findet gnostische, kabbalistische, sufistische Elemente. Man findet westlichen Okkultismus verbunden mit scheinwissenschaftlichen Spekulationen, etwa Astrologie, Hellsehen, automatisches Schreiben, Mediumismus, Mesmerismus, den Mythos vom untergegangenen Atlantis und so weiter und so weiter. Also alles, was man sich nun denken kann, so ziemlich alles in diesen Schriften. Damit verbunden, und das ist natürlich jetzt wichtig zu beachten, ist eine scharfe Ablehnung oder Umdeutung des biblischen Christentums. Der kritische Theosophie-Experte Stefan Holthaus fasst in seinen Büchern einige Beispiele aus Blavatskys Werken zusammen. Ich zitiere aus Theosophie von Holthaus 1990. Er schreibt hier: Seth, der Sohn Adams, soll der Gott Jehova gewesen sein. Sem, Ham und Japhet seien Maßeinheiten für Pyramiden gewesen. Jesus Christus sei schon 105 vor Christus geboren worden und sei Mitglied der Essener-Sekte gewesen. Sie merken, wie diese Dinge auch immer wieder auftauchen. Ja? Wir hatten ja auch die Qumran-Diskussion. Wie später Steiner machte schon Blavatsky einen Unterschied zwischen Christus, dem göttlichen Geist, und Jesus, dem Menschen, werden wir morgen noch hören. Erst bei seiner Taufe seien der Christos und die himmlische Sophia in seinen Körper hinabgestiegen. Als Hauptziel ihres Isis-Werkes gibt Blavatsky an, sie wolle zeigen, dass der Christengott Jesus eine Erfindung des zweiten Jahrhunderts sei und dass Jesus in Wirklichkeit reinen Buddhismus gelehrt habe. Und so weiter. Nun, Rudolf Steiner hat demgegenüber beansprucht, ein christliches Zentrum gegenüberzustellen. Er ist nie zum Buddhismus übergetreten. Das war auch einer der Gründe, dass es später zur Spaltung kam zwischen Theosophen und Anthroposophie. Aber nochmal kurz zu Blavatsky. Sie betrachtet Gott als kosmisches Urprinzip oder Muttersubstanz wie im Hinduismus. Es gibt verschiedene Wurzelrassen in der Menschheit, selbstgeborene, Hyperboreer, Lemurier, Atlantier, Arier und so weiter. Und Jesus ist für sie nur ein Weltenlehrer oder Avatar neben vielen anderen. Steiner dagegen hat gesagt, dass für ihn Christus das Mittelpunktsereignis des Weltgeschehens ist. Er hat sich also von diesen fernöstlichen zentralen Lehren versucht abzugrenzen. Und deshalb wird auch die Anthroposophie als christlicher betrachtet als die Theosophie von vielen. Die Frage ist natürlich, was man immer fragen muss, bei jeder Lehre: Welchen Christus meinst du denn? Ist es der Christus der Heiligen Schrift oder ein selbstgeschauter Christus? Und wenn man natürlich weiß, dass es ein fünftes Evangelium gibt, das Steiner geschaut hat, da gibt es ja einen ganzen Vortragszyklus, der so heißt, und auch aus der Akasha-Chronik und vieles, auch die Kindheitslegenden Jesu hat er neu geschaut und ähnliches, dann muss man natürlich sehr hellhörig und auch skeptisch werden. Jedenfalls 1902 hat er eine grundlegende Schrift verfasst, beziehungsweise es handelt sich wiederum um einen Vortragszyklus, 18 Vorträge. Die wurden 1902 zusammengefasst, im Druck herausgegeben unter dem Titel Das Christentum als mystische Tatsache, als mystische Tatsache. Und da spricht er vom geistigen Gestandenhaben vor dem Mysterium von Golgatha als dem zentralen Erlebnis für seine weitere Entwicklung. Er hat offenbar eine Schau gehabt von dem Christus, wie er ihn nennt, was für ihn dann prägend wurde für sein System. So sagt er in seinem Lebensgang, und das gilt jetzt für die Zeit um die Jahrhundertwende: Ich fand das Christentum, das ich suchen musste, nirgends in den Bekenntnissen vorhanden, also in den christlichen Bekenntnissen, weder katholisch noch evangelisch noch lutherisch noch sonst wo, also nirgends in den Bekenntnissen vorhanden. Ich musste mich, nachdem die Prüfungszeit mich harten Seelenkämpfen ausgesetzt hatte, selber in das Christentum versenken. Und zwar in der Welt, in der das Geistige darüber spricht. Also er hat wohl meditiert darüber, Kontakt versucht aufzunehmen mit den geistigen Welten, wie dieser Erkenntnisweg aussieht, dazu morgen dann mehr. Er schreibt weiter: Was im Christentum als mystische Tatsache an Geisterkenntnis gewonnen ist, das ist aus der Geistwelt selbst unmittelbar herausgeholt, also unabhängig von allen kirchlichen Bekenntnissen. Auf das Geistige gestanden haben vor dem Mysterium von Golgatha in innerster, ernstester Erkenntnisfeier kam es bei meiner Seelenentwicklung an. Zitat Ende. So der Kernsatz von Steiners Christusverständnis. Auf das Geistige gestanden haben vor dem Mysterium von Golgatha. Klingt das vielleicht alles noch sehr geheimnisvoll? Ich kann es nur andeuten. Morgen werde ich ausführlich auf die Christosophie eingehen. Aber ein Zitat heute schon dazu. Klaus von Stieglitz hat seine Doktorarbeit geschrieben, 1955 veröffentlicht, über die Christosophie Rudolf Steiners. Wenn es das nicht gegeben hätte, hätte ich das Thema behandelt, muss ich sagen. Aber da es schon gab, habe ich mich mit dem Bibelverständnis beschäftigt, 30 Jahre später. Ja, in den 80er Jahren habe ich angefangen damit. Ja. Und ich habe übrigens den Autor Klaus von Stieglitz noch besucht. Er war früher Superintendent im Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch lebt. Und er hat in seiner Doktorarbeit folgendes Ergebnis über die Christosophie, die Christuslehre von Steiner. Er sagt, Steiner bleibt auch in der erweiterten, vergeistigten Welt Monist, also Vorstellung von dem all-einen Prinzip. Er holt sich ein Christusprinzip in diese Welt hinein. Dass Glaube an Christus gerade Glaube an eine andere Wirklichkeit als die unsere ist, bleibt ihm verschlossen. Steiner bildet sich in jenem Gestandenhaben vor dem Mysterium von Golgatha eine Christusanschauung, die sich ihm als Schau des Christus darstellt. Steiner fügt in seine Weltanschauung eine Christusanschauung ein, indem er die weltanschaulichen Fragen durch die Verbindung mit dem Christus löst, indem er seine Philosophie in seiner Christosophie historisiert. Mit anderen Worten, er hat ein philosophisches System entwickelt oder erkannt oder wie er sagt und reiht nun den Christus in dieses System ein, anstatt umgekehrt sich unter den biblischen Christus zu stellen. Historisiert wird es, also plötzlich wird diese Philosophie geschichtlich gemacht an der Christusgestalt. Der Christus, so Stieglitz weiter, erhält bei Steiner seine Bedeutung und Funktion von den an ihn herangetragenen Fragen her. Steiners Christosophie ist Christusanschauung vom Menschen her. Sie trägt nicht die Kennzeichen der Offenbarung. Soweit von Stieglitz. Nun ganz kurz noch. Steiner tritt also dann um die Jahrhundertwende in die theosophische Gesellschaft ein, von Blavatsky begründet. 1902 wird er Generalsekretär der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft. Nun, jetzt will ich mal eben. Ja, das Schaubild. Ich hoffe, dass es noch hält heute Abend. Er wird also 1902 Generalsekretär der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft. Das nur als mystische Tatsache hier. Dann gibt er eine Zeitschrift heraus, Luzifergnosis. Das heißt, die Erkenntnis des Lichtträgers, für ihn positiv zu verstehen, Luzifer, für ihn von der Bibel her natürlich negativ als Satanas. Und dann, das möchte ich noch behandeln, Eintritt in eine Freimaurerloge. Es kommt dann später zur Trennung von der Theosophischen Gesellschaft und zur Gründung der eigenen Anthroposophischen Gesellschaft im Januar 1913. Aber, wie viele Minuten haben wir noch da drauf?
20.
1902 also wird er Generalsekretär der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft. 1904 bis 6 hält er verschiedene Vorträge über Traditionen der Hochgradfreimaurerei. Das ist ein umstrittenes Kapitel. Bei Steiner war er nun Freimaurer oder nicht? Ich versuche darauf jetzt nun abschließend noch eine Antwort zu geben, bevor ich auf den Kultus eingehe. Und da das so rauscht, mache ich es mal wieder aus. Nun, er hält also Vorträge 4 bis 6 über die Bedeutung der Freimaurerei. Im Lexikon des Geheimwissens von Miers findet sich folgender Hinweis, ich zitiere, seit 1905 stand Steiner auch mit den echten Rosenkreuzern, das heißt mit dem deutschen Ableger der SRIA, das heißt Societas Rosicruciana in Anglia, eine englische Rosenkreuzergesellschaft, die nur Freimaurer vom dritten Grad an aufnimmt, kurze Zeit in Verbindung. 1906 wurde er von Reuss zum Rex Sumus, das heißt zum Großmeister des Otto, Ordo Templi Orientis, also orientalischer Templerorden, und seines Zweiges Mysteria Mystica Eterna gemacht. Wir haben übrigens hier auch eine Kassette von Dr. Holwirz über Freimaurerei. Auch hier, der hat ja vor einigen Monaten hier gesprochen. Also er wurde hier Großmeister des Otto. Das will schon was heißen. Der Bruch mit Reuß erfolgte ca. 1918. In diesem Zusammenhang gründete Steiner einen neuen inneren Kreis nach Freimaurer Gesichtspunkten, das heißt mit 3 Graden, deren Eingeweihte aus seiner Hand ein goldenes Kreuz erhielten. Der Text der Rituale soll aus Werken von Eliphas Levi, den Steiner hochschätzte, zusammengestellt sein. Zitat Ende. Levi, auch ein Hochgrad-Okkultist, der ja vielleicht manchen bekannt ist, Kabbalah und anderes. Steiner selber erwähnt den Beitritt zur Freimaurerei in seinem Lebensgang, erwähnt es zumindest dort, versucht aber im Nachhinein, aufgrund der erlittenen Verleumdungen, sie als bloße Formsache hinzustellen. Ich zitiere wörtlich: Ich nahm das Diplom der angedeuteten Gesellschaft, die in der von Jarka vertretenen Strömung lag. Sie hatte die freimaurerischen Formen der sogenannten Hochgrade. Ich nahm nichts, aber auch gar nichts aus dieser Gesellschaft mit, als die rein formelle Berechtigung, in historischer Anknüpfung selbst eine symbolisch-kultische Betätigung einzurichten. Alles, was in den Handlungen inhaltlich dargestellt wurde, die innerhalb der von mir gemachten Einrichtung gepflogen wurden, war ohne historische Anlehnung an irgendeine Tradition. Im Besitze der formellen Diplomierung wurde nur solches gepflegt, das sich als Verbildlichung der anthroposophischen Erkenntnis ergab. Unsere Unterschriften, also von er und seiner zweiten Frau Marie von Sievers, dann Steiner, unsere Unterschriften waren unter Formeln gegeben. Unter Formeln. Das behaupten heute übrigens auch andere. Man hat nur Formeln unterschrieben, aber das möchte ich jetzt nicht ausführen hier. Für die Idealleser vielleicht interessant. Nun, man fragt sich, warum Steiner und seine Mitarbeiterin überhaupt unterschrieben haben, wenn es sich nur um Formeln gehandelt haben soll. Trotz aller späteren Distanzierungen muss doch eine innere Beziehung zur Freimaurerei vorliegen, sonst würde man sich ja gar nicht in Kontakt begeben. Man muss immer sehen, womit begibst du dich überhaupt in Kontakt und machst Verträge und Unterschriften. Die Eingeweihten wissen, was ich jetzt damit auch noch andeute. Und wenn man sich die Frage stellt, warum sich Rudolf Steiner im Lebensgang, vielen Dank, so vehement von den damals geleisteten Unterschriften abgrenzt, beziehungsweise diese als bloße Formeln hinzustellen sucht, so gelangt man mit seinem Biografen, seinem für ihn sehr positiv eingestellten Biografen Gerhard Wehr, zu folgendem Ergebnis. Gerhard Wehr schreibt in seiner Steiner-Biografie: Die Gründe sind freilich schwerwiegend, denn aus der singulären Verbindung mit Reuß als dem Bevollmächtigten von Hochgradlogen innerhalb des Otto Templi Orientis erwuchsen Rudolf Steiner später Schwierigkeiten. Als er, der österreichische Staatsbürger, sich in der Schweiz nicht naturalisieren lassen wollte, versagte man ihm die Staatsbürgerschaft. Einerseits war der persönliche Lebenswandel von Theodor Reuß anstoßerregend. Andererseits führte man dies auf rituelle Praktiken im Otto zurück, in der tantrische Sexualsymbolik, ja Sexualmagie im Spiele war. Zitat Ende. Bei Steiner sicherlich nicht, aber bei Reuß, und deshalb hatte er sich auch hier distanziert. Was Wehr hier nur andeutet, findet seine Bestätigung im Lexikon des Geheimwissens. Dort steht über Theodor Reuß, von dem Rudolf Steiner das Zertifikat des Otto immerhin erhielt, folgendes zu lesen. Er experimentierte mit dem Memphis-Misraim-Ritus, dem Swedenborg-Ritus, dem Cernot-System, dem Otto und sogar mit einer Art Sexual-Yoga. Reuß hat Rudolf Steiner der Freimaurerei zugeführt und mit Franz Hartmann zusammen den AASR, alter und angenommener schottischer Ritus, das am weitesten verbreitete und vollkommenste Hochgradsystem der Freimaurerei in Deutschland praktiziert. Reuß ist auch der Gründer des Theosophical Publishing House, der Adya Theosophischen Gesellschaft. Sie merken die Zusammenhänge. Auch Olcott ist ja Hochgrad-Freimaurer gewesen. Also der Präsident, der erste von Adya. Weiter aus der Wehrbiografie. An Rudolf Steiner verkaufte Reuß ein selbstgemachtes, daher also wertloses Patent zur Gründung eines Großrates Mystica Aeterna für 1500 Mark. Aus Miers. Und Wehr schreibt auch darüber, dass Steiner das 1906 erworbene Zertifikat zerrissen habe. Also diese Zusammenhänge sind unbestreitbar. Steiner hat sich allerdings eben aus verschiedenen Gründen versucht, davon distanzieren später. Man kann also folgendes Bild zeichnen über sein Verhältnis zur Freimaurerei. was natürlich auch aus christlicher Sicht sehr wichtig zu wissen ist. Nach der Jahrhundertwende sucht Rudolf Steiner zu freimaurerischen Gruppen Kontakt. Diese Tatsache wird von ihm selber auch gar nicht bestritten. Er gerät offensichtlich an Theodor Reuss als deutschen Vertreter des englischen Hochgradfreimaurers und Ehrenmitglieds der Theosophischen Gesellschaft John Yarker. Den Namen Yarker erwähnt er im Lebensgang, den Namen Reuss verschweigt er, vermutlich wegen dessen schlechtem Ruf und weil dieser ihm vermutlich ein ungültiges Patent verkauft hat. Aber trotz solcher Abgrenzungen knüpft Steiner an freimaurerische Strukturen an und führt, wie Wehr erwähnt, mindestens bis 1914 zusammen mit Marie von Sievers kultische Arbeit am Altar der Loge, wahrscheinlich ist Mystica Aeterna gemeint, aus. Auch wenn es somit schwierig ist, Rudolf Steiner einfach als Freimaurer zu bezeichnen und in einer bestimmten freimaurerischen Richtung zuzuordnen, so ist seine Nähe zu freimaurerischem Denken zweifellos gegeben. Er will an gewisse Ideale anknüpfen und Rituale, wird aber enttäuscht und baut aber selber weiter am Bau der Menschheitsbruderschaft, am Tempelbau, was auch dann das später errichtete Goetheanum symbolisieren soll. Der erste Goetheanumbau aus Holz, der ist ja dann auch abgebrannt, ein tragisches Ereignis für die Anthroposophen, der sollte ja ein Tempel sein. In Dornach bei Basel das Zentrum. Ich war da auch schon zweimal drin. Sehr interessantes Bauwerk, ohne rechte Winkel. Warum, werde ich auch morgen noch versuchen zu erklären. Also kommen Sie wieder. Und die Freimaurerei aus christlicher Sicht, wie gesagt, da hatten wir ja schon den Pfarrer Dr. Holwirz hier, der selber einmal in einer Loge war, eine kurze Zeit, und die Dinge von innen, aber auch aus Literatur sehr sachlich und wissenschaftlich analysiert hat. Es handelt sich, kurz gefasst, um eine religionsvermischende, deistische, evolutionistische, gnostische, antitrinitarische, autonom-humanistische und okkulte Religion bei der Freimaurerei. Und nun komme ich zum Ende und habe jetzt manches überspringen müssen aus Zeitgründen. Wer sich ausführlicher interessiert für diese doch sehr interessante Biografie, man kann hier vieles lernen, dem empfehle ich dieses Buch Rudolf Steiner und die Anthroposophie. Da ist es alles nochmal viel ausführlicher behandelt. Das ist übrigens aus dem Inhaltsverzeichnis hier genommen. Wir überspringen nun diese ganzen Dinge, die Begründung der Waldorfschule 1919, die Medizin ganz am Schluss kurz vor seinem Tod noch begründet und die Landwirtschaft in den 20er Jahren dann schon oder Ende der 10er Jahre, ich weiß, muss mal nachschauen. Jedenfalls gehe ich jetzt noch ganz auf den Steiner Kult der Nachfolger ein. Er stirbt also 1925, man weiß nicht, ob er vergiftet wurde oder an Überlastung starb, es gibt auch da verschiedene Theorien darüber. Ich kann das jetzt nicht ausführen. Er war jedenfalls die letzten Monate seines Lebens auf dem Krankenlager, konnte dann nicht mehr aufstehen, bis er dann in die, wie seine Anhänger auch sagen, übersinnliche Welt hinüberging. Und problematisch finde ich, außer vielem, was ich jetzt genannt habe, was aus christlicher Sicht wirklich sehr fragwürdig und auch finster ist, problematisch finde ich dann auch den Kult, den nicht alle, aber doch viele seine Anhängerinnen und Anhänger um ihn betreiben, bis heute. Ich möchte nur zwei Beispiele nennen. Seine Witwe, seine zweite Frau und Witwe Marie von Sievers, nachmalig dann Steiner, hat im Nachwort zum unvollendet gebliebenen Lebensgang folgende Ehrung ihres heimgegangenen Mannes hingestellt. Ich möchte die einmal mal vortragen. Folgende Ehrung, wie viele Minuten bleiben uns? Gut. Also Marie Steiner, geborene von Sievers, schreibt, und zwar, wie gesagt, in dieser Autobiografie seiner Lebensgeschichte, am Ende, offiziell auch heute so veröffentlicht, folgendes. Er starb, sie meint also Rudolf Steiner, er starb, ein Dulder, Lenker, ein Vollbringer, in einer Welt, die ihm mit Füßen trat, und die emporzutragen er die Kraft besaß. Er hob sie hoch. Sie warfen sich dazwischen, sie spien Hass, verrammten ihm die Wege, verschütteten, was im Entstehen war. Er tat, was schon Prometheus büßte, was Sokrates der Schirlingsbecher lohnte, was schlimmer war als Barabbas Vergehen, was nur am Kreuze seine Sühne findet. Er lebte euch die Zukunft dar. Er wagte es und trug sein Los. In Liebe, Langmut, im Ertragen der Unzulänglichkeit, der Menschenschwächen, die stets sein Werk gefährdeten. Jetzt ist er frei, ein Helfer denen droben, die Erderrungenes entgegennehmen, zur Wahrung ihrer Ziele. Sie begrüßen den Menschensohn, der seine Schöpferkräfte entfaltete im Dienst des Götterwillens, der dem verhärtetsten Verstandesalter, der trockensten Maschinenzeit den Geist einprägte und entlockte. Sie wehrten's ihm. Die Erde webt im Schatten, im Weltenraum erbilden sich Gestalten, der Führer harrt, der Himmel ist geöffnet, in Ehrfurcht und in Freude stehen die Scharen, doch graue Nacht umfängt den Erdball. Soweit Marie Steiner, geborene von Sievers, über ihren verstorbenen Mann. Nun, Sie haben selber gehört, hier bekommt Rudolf Steiner geradezu messianische Züge, die er, wie die Darstellung vielleicht auch schon gezeigt hat, sicherlich in dieser Weise nicht besessen hat. Er mag zwar, und das war er sicherlich, ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein, aber ihn durch Titulierungen wie Menschensohn und Helfer denen droben, mit Jesus Christus, dem Menschensohn, zu vergleichen, ich muss es so sagen, das ist Gotteslästerung, das kann man so nicht machen. Die Frage stellt sich, gilt denn für Rudolf Steiner nicht, was Gottes Wort sagt in Römer 3, und er ist doch auch ein Mensch gewesen. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Hier wird Rudolf Steiner als eine Art zweiter Erlöser von manchen Anhängern, nicht von allen, aber doch von manchen dargestellt. Und das wird auch abgedruckt in Bänden der Anthroposophischen Gesellschaft. Eine äußerst bedenkliche Sache. Wenn man noch sieht, wie Rudolf Steiners Todeslager beschrieben wird, dann wird es noch seltsamer. Ich möchte Ihnen das auch nicht vorenthalten. Friedrich Rittelmeier, der erste Erzoberlenker der Christengemeinschaft, hat Folgendes darüber berichtet. In unendlicher Feierlichkeit ist Rudolf Steiner gestorben. Er lag auf seinem Lager mit gefalteten Händen. Lang und aufmerksam blickte er nach oben, als ob er ein ganz heiliges Gespräch mit Engeln habe. Sein Atem wurde leiser und schwerer und schließlich wie Gebet. Dann eine leise, zarte letzte Bewegung. Er schloss selbst die Augen zu und ging in die höhere Welt hinüber. Als 3,5 Tage nach seinem Sterben die Aussegnung gehalten wurde, konnte es geschehen bei offenem Sarg. Kein Verwesungsgeruch wollte von dem verlassenen Leib ausgehen. Ich stand unmittelbar am Kopfende des Sarges, keine Menschenlänge von ihm entfernt. Die ganze Feier hindurch war für uns drei, die wir dort standen, als er erhielt die Beerdigung. Die ganze Zeit, Feier hindurch, war kein Hauch von Verwesung zu spüren. Es sei hier bezeugt, gleich nach dem Geschehen, damit man nicht später Legendenbildung behaupte. Erst allmählich tauchte uns die Erinnerung auf, das wird ja von den großen Heiligen erzählt, von Suso, von Franziskus. Wie heilig war das Sterben unseres Meisters, sagte der Dichter Albert Steffen. Man mag das als religiöse Verehrung für den Meister sehen, aber hier gewinnt Rudolf Steiner, ob man es nun will oder nicht, den Nimbus eines Ersatzerlösers. Und das ist ja sicherlich nicht gewesen. Und das ist, man muss es auch so sagen, eine anstelle Christussetzung, auf Griechisch eine antichristliche Titulierung gegen Christus. Und wie gesagt, Sie haben gemerkt, ich habe viel Respekt vor dieser Leistung. Er hat vieles entdeckt, vieles auch philosophisch, theologisch versucht aufzuarbeiten in vielen Gebieten. Aber wir haben vielleicht gemerkt, schon die Ausgangsbasis war äußerst problematisch, dieses hellseherische Erlebnis. Wäre Rudolf Steiner, hätte er wirklich ein biblisches Erkennen gehabt, ein christliches Erkennen, wie er es nennt, ein dogmatisches Christentum. Das klingt ja sehr negativ, aber deshalb spreche ich lieber von einem biblischen Christentum. Welcher Segen hätte durch diesen Mann geschehen können? Aber so, indem er in die, so denke ich, falsche Richtung ging, ist es sehr verhängnisvoll und hat einen religiösen Nimbus angenommen, dem viele Menschen verfallen sind. Und ich war ja selber in meiner, ja, fast noch Kindheitszeit sehr diesem Denken zugetan. Ich weiß etwas von dieser Verzauberung, habe mich auch deshalb später damit beschäftigt und muss sagen, es gibt aber auch eine Befreiung. Es ist wirklich eine Verzauberung. Aber Jesus Christus, der wirkliche biblische Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, kein Sonnengeist, ich werde das morgen noch entfalten, er ist nicht der Sonnengeist, er ist der Gottessohn, der am Kreuz stellvertretend für unsere Sünde gestorben ist. Er hat uns frei gemacht von all diesen Verzauberungen, die Menschen auf uns ausüben wollen. Mögen wir doch ihn als den wirklichen, lebendigen Herrn kennenlernen. Und auch wenn jemand in okkulten Dingen drin ist, auch da kann er frei werden. Es gibt einen Satz, Satan flieht, wenn er uns unterm Kreuze sieht. Das ist ganz entscheidend. Unter dem wirklichen Kreuz Jesu Christi. Er hat keinen kosmischen Evolutionsprozess angeleitet durch sein Mysterium von Golgatha, sondern er hat am Kreuz die Erlösung vollbracht. Personale Erlösung für personale Schuld. Kein mystisches Ereignis, sondern eine persönliche Hingabe für uns Menschen, die wir vor Gott sündige Menschen sind, verlorene Menschen, aber die wir, wenn wir einen lebendigen Heiland haben, wirkliche Erlösung hier und jetzt haben dürfen und nicht durch Wiederverkörperungen hindurch, sondern vollkommen ein für alle Mal erfüllt und für alle Zeiten ausreichend. Ich danke Ihnen für Ihre ausführliche Geduld und jetzt haben wir vielleicht noch die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Ist noch eine direkte Frage vorhanden? Bitte schön.
Ich hätte eine Frage. Wie stand denn Rudolf Steiner selbst zu diesem Kult, der unten getrieben wurde?
Gute Frage. Also nach seinem Tode kann er sich natürlich nicht mehr wehren.
Nein,
nicht?
Aber war ja wohl vorher auch.
Und zu Lebzeiten, soweit ich weiß, hat er es nicht so gern gesehen. Ja? Das ist ja oft so bei großen Männern, ob sie jetzt Christen sind oder auf welchen Dingen sie stehen. Viele sehen es nicht gern, manche sehen es allerdings gern. Es liegt in der menschlichen Natur, dass man dadurch gern sich verehren lässt. Und das ist immer eine Gefahr, die Gefahr des Hochmuts. Aber er hat es, soweit ich aus der Geschichte weiß, immer wieder versucht von sich zu weisen. Aber er hat natürlich Anlass dazu gegeben durch seine ganze Leistung, die er menschlich gesprochen vollbracht hat. Ist noch eine weitere Frage im Raum? Sonst lade ich Sie herzlich ein zu den zwei weiteren Vorträgen morgen früh dann, Steiners Erkenntnisweg und Weltanschauung und dann morgen Abend. Beleda, Demeter, Waldorfschulen, die praktischen Anwendungen der Anthroposophie. Morgen früh 9 Uhr, morgen Abend 20 Uhr. Ich würde fast sagen, bringt es noch jemand mit, aber wahrscheinlich werden nicht die gleichen alle kommen. Sie können durchaus noch jemand einladen und mitbringen. Hier gibt es auch noch ein paar Plätze. Wir können auch noch versuchen, hier Schüler zu stellen. Ich danke Ihnen für die große Aufmerksamkeit und möchte jetzt am Schluss nochmals mit uns beten. Lieber Heiland, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du am Kreuz von Golgatha die vollkommene Erlösung geschaffen hast, dass alles vollbracht ist, dass wir uns nicht höher arbeiten müssen, nicht verkrampfen müssen durch Verkörperungen hindurch, sondern wenn wir zu dir gehören, an dich glauben, dann ist alles vollbracht. Und so danken wir dir, alle, die wir dich schon kennen und hier sein sind, dass wir deine Kinder sein dürfen. Aber geh auch durch die Reihen, Herr, wo jemand noch in anderen Systemen steckt. Schenk doch du Weisheit und Klarheit, Erleuchtung durch dein Wort und deinen Geist. Herr, wir rühmen und preisen deinen heiligen Namen, dass du uns lieb hast, dass wir eine persönliche Beziehung zu dir haben dürfen. Und so bitten wir dich auch, behüte uns jetzt auch in dieser Nacht auf dem Nachhauseweg. Schenk, dass wir nochmal drüber nachdenken, alles prüfen an deinem Wort der Heiligen Schrift und dich als den Heiland ehren und lieben in alle Ewigkeit. Amen.